Seite. Ja, dieses Lied, das wir gerade gesungen, gehört haben, führt mich immer 47 Jahre zurück inzwischen. Ich war 18 Jahre alt, stand am Starnberger See bei Wort des Lebens oder saß bei einer Veranstaltung, keine Ahnung mehr, was wer gepredigt hat, weiß ich noch, was da war. Aber ich war einfach ergriffen von Gott, vom Heiligen Geist und habe dieses Lied gesungen. Rotz und Wasser geheult, nicht kapiert, was das eigentlich so bedeutet. Ich bin entschieden, wenn keiner mit mir geht und alles Mögliche. Ne? Es ist schon lange her und es hat gehalten. Und das ist die Gnade Gottes, ne? Das unterwegs sein zu dürfen über so viele Jahre und Gott auch in diesem Dienst dienen zu dürfen, über Höhen und Tiefen, über Fragen und Zweifel und Freuden und Jubel. Alles ist so drin und wenn ich dieses Lied singe, dann geht diese Zeit so auf. Und das passt auch ganz gut zu unserem Thema heute. Ich habe mir überlegt, Hex kommt nachher, was gibt es für Menschen in meinem Leben, die mich ermutigt haben, für Christen, die mich ermutigt haben durch ihr Glaubensvorbild. Christen, und dann begegnen mir auch beim Überlegen auch Christen, die mich in Zweifel gestürzt haben. Christen, geistliche Leiter auch, wo ich gemerkt habe, das Reden, das Predigen oder das Bezeugen von irgend von Jesus passt überhaupt nicht zusammen mit dem, was sie leben. Nicht, dass ich richten will oder so, aber ich merke, da ist ein Graben dazwischen. Und es irritiert, es befremdet. Und dann habe ich mich gefragt, was bin ich eigentlich für einer? Wie viele Leute habe ich irritiert in diesen vielen Jahren, auch in diesem Dienst? Wie viele Leute habe ich ermutigt? Was bin ich für einer? Es ist nicht unwichtig und unbedeutend, wie wir unterwegs sind, welches Zeugnis wir für andere sind. Und es ist auch nicht wichtig, welchen Leuten wir begegnet sind so im Laufe des Lebens. Es gibt Leute, die können uns sowas von wegbringen von diesem Weg von Jesus. Die können uns so in Zweifel führen. Die können uns den Boden unter den Füßen wegziehen. Oder das zumindest versuchen. Und es gibt Leute, die ermutigen uns. Die nehmen uns mit durch das, wie sie ihren Glauben leben. Ich rede nicht von perfekten Leuten. Und ja, es ist schon spannend, was uns alle so auf dem Glauben beflügelt vielleicht, ermutigt oder auch frustriert, entmutigt. Fängt ja ganz früh an, vielleicht noch ganz unbewusst, unsere Biografie. Was haben wir als Kinder erlebt? Manche haben gar nicht erlebt im Glauben. Manche haben nur Druck erlebt. Das nehmen wir alles mit. Ob das mit zwischen 1 und 4 war oder so, oder ob das später war, das nehmen wir alles mit. In unsere Kindheit, unsere Jugend, alles hat einen starken Einfluss auf unser Leben, unsere Geschichte. Das ist einfach Fakt. Denn kann man sich nicht entziehen. Es prägt unser Leben und auch unser Leben mit Gott. Ich weiß nicht, was bei euch jetzt so an Erinnerung gekommen ist, wenn ihr daran denkt, wer hat mich entmutigt in meinem Leben? Wie bin ich aufgewachsen? Was hat der Glaube mit meiner Kindheit zu tun? Wie habe ich dasselbe erlebt? Wie können wir mit all diesen Dingen leben, mit den Ermutigern und den Entmutigern auf dem Weg, mit unseren ganzen Erfahrungen, vielleicht in Kindheit und Jugend, mit Glauben oder keine Erfahrungen, wie können wir damit leben? Wie können wir als Christen damit umgehen, dass wir nicht müde und matt werden auf dem Weg und nicht ans Ziel kommen? Das Ziel ist ja einmal für immer und ewig bei Gott zu sein. Das ist unser Ziel. Was kann uns helfen dabei? Ich habe ein wunderschönes Thema, finde ich. Mir gefällt es zumindest. Es sind nur drei Worte und die beschreiben den ganzen Bibeltext. Und wenn ihr euch die drei Worte merkt und mitnehmt, werde ich es ja natürlich auch erklären, dann werdet ihr gesegnet hier weggehen und es wird sich was ändern in eurem Leben. Thema ist gemeinsam vorwärts leben. Gemeinsam vorwärts leben. Es geht um einen Lebenslauf mit dem Blick Perspektive Ewigkeit schon. Also nicht nur, es geht um dieses Leben, da stehen wir ja mittendrin. Und ich lese uns Hebräer 12, 1 bis 3. Hebräer 12, 1 bis 3. Wer eine Bibel hat, aber kann sie aufschlagen. Ich habe heute Morgen geträumt, kurz vorm Aufwachen, also kurz vor, bevor es Zeit war, um aufzustehen, dass ich hier stehe, wirklich hier stehe, meine Bibel habe und den Hebräerbrief nicht finde. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich blättere und versuche das irgendwie noch zu verbergen, ne? Man kann ja reden dann und so, und ich finde ihn nicht. Dann ist jemand neben mir, dann sage ich, du, such mir mal den Hebräerbrief. Und da gibt mir jemand eine arabische Schrift, eine Bibel in arabische Schrift, da kann ich nichts mit anfangen. Ich habe ihn nicht gefunden. Dann bin ich aufgewacht und denke, okay, es ist alles gut. Und dann bin ich aufgestanden, bin zuerst zu meiner Bibel gegangen, habe geguckt, ob ich ihn finde, und ich habe ihn gefunden. Also es ist schon manchmal richtig interessant, was einen so beschäftigt. Also ihr habt jetzt Zeit gehabt, den Hebräerbrief zu finden. Er steht ja nicht immer in gleichen Reihenfolge, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Ne? Bei der Lutherbibel ist er weiter hinten, weil Luther sagte, okay, den müssen wir mal nach hinten verschieben, da ist so viel von Bergen die Rede und so. Er hat ihn nicht so gemocht, Jakobus auch nicht, ganz nach hinten geschoben. Und deshalb aber in den anderen Bibelübersetzungen ist er weiter vorne, direkt nach dem Paulusbrief. Das irritiert manchmal, vielleicht habe ich das so irgendwie verarbeitet. Aber jetzt Hebräer 12, 1 bis 3. Wir haben den Text in Auszügen hier, nicht komplett. Darum wollen auch wir, die wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und Sünde abwerfen, die uns so leicht umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer in den Wettkampf laufen, der vor uns liegt, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten und sich zu Rechten von Gottes Thron gesetzt. Richtet also eure Aufmerksamkeit auf den, der solche Anfeindung von Seiten der Sünder gegen sich erduldet hat, damit ihr, das ist so das Ziel, wo der Text hinführt, damit ihr nicht ermattet und mutlos werdet auf diesem Weg. Also, wir starten mit dem gemeinsam vorwärts leben. Das ist mir sehr wichtig geworden, auch für uns, gemeinsam, so als erstes. Gemeinsam vorwärts leben. Da wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, was ist gemeint? Sehr einfach zu erklären. Wer das Kapitel 11 aufschlägt vorher, da stehen ganz viele Menschen drin, die mit Gott unterwegs waren. Altes Testament, alle vom Alten Testament, angefangen bei Abel, sogar bei Abel, dann kommt der Henoch und Noah und Abraham und so weiter, Isaac, die Sarah kommt davor, Jakob, Josef und so weiter, bis hin zu den Richtern. Rahab ist da drin, die Hure. Also Leute mit einer durchaus dubiosen Lebensgeschichte teilweise. Der Abraham konnte ja knallhart, also Angst gehabt hat, und seine Sarah bei Pharao sagen, das ist meine Schwester. War nicht ganz gelogen, war seine Halbschwester. Aber die haben schon auch ganz schön getrickst. Die Sarah wird hier als eine aufgezeigt, die ganz positiv durch den Glauben empfing sie, die unfruchtbare Kraft Nachkommen hervorzubringen. Wir wissen, als die Verheißung kam, saß Sarah da und hat gelacht, wie soll ich, alte Frau. Ne? Und dass diese Menschen hier im Alten Testament, das steht immer durch den Glauben, die werden im Neuen Testament anders gesehen. Da ist das Fehlerhafte, geistlich Fehlerhafte, die Schuld, die Sünde, die Lasten sind da abgefallen. Die werden geläutert, hier dargestellt, nicht beschönigt oder sowas, sonst wäre das Alte Testament ja, hätten wir es da vielleicht rausgestrichen, sondern sie werden mit Gottes Augen gesehen, neutestamentlich. Und sie werden hier als Wolke von Zeugen für uns genannt. Und ich finde diese Zeugen, und es steht immer durch den Glauben, durch das Vertrauen zu Gott. Nicht, weil sie so tolle Typen waren, nicht, weil sie so eine tolle Bildung hatten oder was weiß ich was, sondern immer durch den Glauben. Also es heißt immer durch Gottes Gnade. Durch den Glauben sind sie zu dem geworden, was sie waren. Wolke von Zeugen, Männer und Frauen, die für uns Vorbilder sind durch den Glauben und die uns vor allem, war mir bei Sacharja auch wichtig, zeigen, wer ist eigentlich Gott, wie handelt Gott. Gott handelt durch Menschen. Er riskiert es, mit uns unterwegs zu sein, uns zu gebrauchen. Und durch den Glauben geschehen dann unglaubliche Dinge. Zeugen des Glaubens. Es ist ja schon eine Weile her, dass der Hebräerbrief geschrieben wurde. Und inzwischen ist die Geschichte der Gemeinde Jesu, die Geschichte des Volkes Israel, die Geschichte der Kirche, Gemeinde Jesu, weitergegangen bis heute, fast 2000 Jahre mehr. Und ich möchte diese Zeugen auch mit aufnehmen. Die Wolke von Zeugen ist für uns größer als damals beim Schreiben des Hebräerbriefs. Da sind Menschen, Frauen und Männer in den letzten 2000 Jahren unterwegs gewesen durch Gott, durch den Glauben und haben dafür gesorgt, dass wir heute auch hier sitzen dürfen. Diese Wolke von Zeugen. Ich weiß nicht, ob von euch jemand eingefallen ist, an den er gedacht hat, der für ihn so ein Zeuge ist, so ein Zeuge durch den Glauben. Ich sage bewusst nicht, dass die Vorbilder denken, jemand muss perfekt sein, sondern er ist ein Zeuge und hat immer Gott die Ehre gegeben, ob es schief ging oder ob es gut war. Zeuge durch den Glauben. Und wir haben so viele Zeugen bis heute. Am Anfang gab es ja nur die katholische Kirche. Und in dieser Zeit gab es Zeugen und die gehören, viele Menschen, die durch den Glauben mit Jesus unterwegs waren, gehören zu diesen Zeugen. Die Geschichte der Gemeinde fängt ja nicht mit uns an im Christusforum oder vor 100 Jahren oder vor, sondern die fängt mit Pfingsten an und die Zeugen des Glaubens, die gab es von Anfang an bis heute ununterbrochen. Und ich hoffe, ihr kennt solche Zeugen des Glaubens, die für euch Ermutiger sind. Ich denke nicht an die christlichen Stars, die jetzt irgendwo vielleicht auftauchen, sondern Menschen im Alltag, wo ihr sagt, boah, das ist es. Gar nicht abgehoben, nicht großartige Prediger oder irgendwelche, sondern einfach Leute, die unterwegs waren im Alltag, wo ihr gemerkt habt, das stimmt und wo ihr es auch gesehen habt, stimmt Glaube und Leben überein. Und wenn einer auf die Nase fällt, dann steht er im Namen Gottes durch seine Gnade wieder auf. Das meine ich mit Zeugen des Glaubens. Dass man aus manchen Zeugen des Glaubens in der katholischen Kirche Heilige gemacht hat. Leute, heilig gesprochen, selig gesprochen, dafür können die nichts, mit denen man das gemacht hat. Die wurden nicht gefragt, die haben schon nicht mehr gelebt. Aber dass da so viele Vorbilder des Glaubens drin sind, dass man da in der Literatur, der Kirchengeschichte so viel entdecken, so viel Reichtum entdecken kann. Reformation, Männer, Frauen mit Fehlern, nicht mit dem vollkommenen Wissen über das Evangelium, aber Leute, die durch den Glauben, die Gott gebraucht hat durch den Glauben, welch ein Segen. Ich bin einfach fasziniert von einem evangelischen Pfarrer Blumhardt, wo Dorfgemeinde in der Nähe von Stuttgart, 1700 irgendwas, und Leute aus der ganzen Umgebung kamen zu Fuß zu den Gottesdiensten und haben sich nur vor die Kirche gesetzt, weil gar kein Platz mehr war und sind geheilt worden. Haben sich bekehrt und sind geheilt worden. Da wurde gar nichts Besonderes gemacht, der hat nur das Evangelium verkündigt. Und solche Leute, solche Zeugen durch den Glauben, die gab es in der ganzen Geschichte der Gemeinde Jesu und gibt es bis heute noch. Und das ist was Ermutigendes. Und deshalb ist dieses Gemeinsam, ist mir das wichtig geworden an dieser Stelle, die Wolke der Zeugen, die sich erweitert hat, bis heute für uns viel größer geworden noch. Mir ist auch gut, die Zeugen zu sehen in der Mission, in der Diakonie und wo auch immer. Dietrich Bonhoeffer, einer, das ist ja gerade viel Holocaust-Gedenken, ein Zeuge Jesu, ich bin entschieden zu hören Jesus, und wenn keiner mit mir geht und wenn ich mir das Leben kostet, ich gehe da. Ne? Zeugen des Glaubens bis in den Tod, auch gar nicht so weit weg von uns. Zeugen des Glaubens in deinem Leben, hast du Menschen vor Augen, nicht die Perfekten, sondern die Vorbilder, die durch den Glauben, durch Höhen, über Höhen und durch Tiefen gegangen sind, wo du sagst, ja, es tut so gut, solche Leute zu kennen. Es tut so gut. Wir sind nicht allein unterwegs und wir schaffen es nicht allein. Wir brauchen Geschwister an der Seite, ob die aus der Geschichte sind oder mit denen wir hier unterwegs sind. Ermutiger auf dem Weg des Glaubens. Auch gerade für den Alltag, nicht für die 2 Stunden im Gottesdienst hier, sondern für den Alltag, für das, wo wir herausgefordert sind, in der Familie, im Beruf, mit Krankheit, mit allem, was uns so halt beeinträchtigen will. Es ist so gut. Wir brauchen die Ermutiger, wir brauchen diese Wolke von Zeugen und es gibt sie. Es gibt sie, auch bei uns. Es gibt sie. Und es ist an uns auch vielleicht so eine Anregung für euch, solche Ermutiger zu finden, mal nachzudenken. Manchmal ist ja was da und man sieht es gar nicht. Einfach mal, und vielleicht das demjenigen auch mal zu sagen. Das ermutigt auch den Ermutiger, der braucht es auch, tut ihm auch gut. Ermutiger finden, Ermutiger haben, wissen um Ermutiger und auch Ermutiger werden für andere. Zu dieser Wolke von Zeugen zu gehören, die andere ermutigen, gemeinsam vorwärts zu leben. Das zweite Stichwort, vorwärts. Gemeinsam vorwärts leben. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt. Es gibt andere Übersetzungen, aber es ist gut. Der vor uns liegt. Nach vorne schauen. Das war jetzt der Blick zurück, auch die Wolke von Zeugen und der Blick in die Gegenwart und dann auch das nach vorne schauen. Lasst uns in dem Wettkampf mit Ausdauer laufen. Lasst uns durchhalten, auch wenn es mal Dinge geschehen, wo wir Gott nicht verstehen, warum ich und warum kann das sein und so. Lass uns mit Aufdauer dranbleiben in dem Wettkampf, in den Herausforderungen, die vor uns liegen. Das ist für jeden was anderes. Vielleicht ist es für uns auch als ganze Gemeinde mal dran, dass wir in eine Verfolgung geraten, dass da auch eine gemeinsame Herausforderung liegt, dass uns Dinge weggenommen werden oder so. Bild des Wettkampfes hier, ein Bild für Nachfolge, für Jüngerschaft mit all seinen Herausforderungen. Und mir ist es vorwärts wichtig, wir haben die Geschichte gewürdigt, die uns ermutigt, die uns Rückenwind geben kann, die Zeugen, die durch den Glauben uns zu ermutigen werden. Und jetzt geht der Blick nach vorne. Also wenn du Auto fährst und guckst nur in den Rückspiegel, dann hast du schlechte Perspektiven, am Ziel anzukommen. Probier es vielleicht mal aus, wenn du nachher wegfahrt, aber nur kurz. Es klingt so lächerlich, aber wir leben oft so. Wir leben im Rückspiegel. Auch als Gemeinde kann man im Rückspiegel leben und den Blick nach vorne verlieren. Ich höre manchmal, boah, damals im Bahngraben, da war es noch so und so. Guck in den Rückspiegel und freu dich an der Wolke von Zeugen und freu dich an dem, was Gott getan hat und dann schau wieder nach vorne. Der Gott, der damals gewirkt hat, geht mit euch weiter, mit uns weiter. Man kann in den Rückspiegel schauen, ja, damals war noch alles prima, das war noch richtig gut. Da ist so vieles gefärbt und geschönt, es war nicht alles toll. Und wenn ich sowas mal heute für viel, also ich weiß noch, wie meine Mutter von Hand gewaschen hat und so nach dem Krieg, wie da vieles so mühsam war, wo wir heute keine Arbeit mehr haben. Die guten alten Zeiten waren nicht nur gut und sie waren alt und sind alt, aber es war nicht nur gut. Es ist wichtig, nach vorne zu schauen. Biografie, Kindheit, Jugend. Du kannst dein ganzes Leben damit zubringen, darüber nachzudenken und vor Gott und Menschen zu hadern, was man dir angetan hat. Das kannst du, da kannst du dich dafür entscheiden und keiner wird dich davon abhalten können. Aber du musst es nicht. Du kannst unter deiner Geschichte leiden. Aber du kannst auch dich entscheiden, und wir sind ja hier ein Gottesdienst mit Gott, nach vorne zu schauen. Nach vorne zu schauen, das andere zu realisieren, das zu erkennen. Ja, das ist wichtig, das ist gut. Deine vielleicht falschen Entscheidungen, die Brüche in deinem Leben, verpasste Gelegenheiten. Wenn ich damals das so und so gemacht hätte, ich vielleicht diese oder Frau oder diesen Mann gekriegt, kenne solche Leute, die nachdenken über verpasste Gelegenheiten ihr Leben lang. Die nachdenken, ich bin ungerecht gehandelt worden von Menschen, vielleicht sogar von Christen. Du kannst dein Leben lang das meditieren und immer wieder, ich bin das Opfer. Und es wird dir nicht besser gehen. Du kannst in den Rückspiegel schauen und das meditieren und meditieren. Es ist gut, es mal anzuschauen, aber nicht daran hängen zu bleiben, sondern im Namen Jesus vorwärts zu gehen. Und Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Dann lehnt er nicht seine Biografie ab, die erwähnt er auch, sondern das, was belastet, das Beruf. Er verklagt werden soll vom Teufel oder vom Menschen. Es mag wahr sein, dass du ungerecht behandelt worden bist, aber daran hängen zu bleiben, wenn du da nichts mehr ändern kannst. Manche Leute klagen noch über Leute, die schon längst gestorben sind oder über ein Erbe, das verloren ist, wo nichts mehr zu machen ist. Das kannst du machen. Du kannst es jedes Mal bei jedem Kaffeekränzchen erzählen, aber es würde dir nicht gut tun, sondern vorwärts leben, nicht rückwärtsgewandt leben. Es mag wahr sein, was da war. Es ist hinderlich vielleicht, aber ob es verhindert, dass du nach vorne schauen kannst, nach vorne lebst, das entscheidest du. Und wir haben in Jesus, wir haben das so schön besungen, so viele Möglichkeiten. Ne? Paul, ich komme nachher nochmal auf dein Stück hier zurück, ich nehme es nochmal hierher. Also nach vorne leben. Opfer. Opfer leben rückwärtsgewandt. Weil das macht sie interessant, das macht sie vielleicht wichtig, aber wer das hinter sich lassen kann, der blickt auf Jesus. Jesus ist auch ein Opfer geworden am Kreuz. Aber er hat damit nicht aufgehört, sondern er sitzt zur Rechten Gottes und lebt. Also vorwärts, vorwärtsgewandt leben. Nicht Opfer sein zu wollen, ein Leben lang, ob wir wirklich schlecht behandelt waren oder nicht, ist. Mag sein, aber ob wir daran hängen bleiben, das entscheiden wir. Ausdauer, Standhaftigkeit ist gefragt. Und es ist da auch deutlich, wenn das Leben als Wettkampf beschrieben wird, dass wir in einem Lebenskampf, wie man das so sagt, auch stehen. Manchmal läuft es gut, manchmal ist es locker und das ist wunderbar, das können wir auch genießen. Wir müssen nicht den Kampf und den Widerstand suchen, aber manchmal ist es auch schwer. Und da mit Ausdauer dran zu bleiben. Gemeinsam, vorwärts, und jetzt kommen wir noch zum Leben. Gemeinsam, vorwärts, leben. Und da sind drei Dinge genannt hier, wie das ganz praktisch aussehen kann. Die Irene hat mir eine Triangel besorgt und das ist total schön. Das ist ein Dreiklang mit dem Leben und das ist ein Lebensstil und nicht eine einmalige Entscheidung. Dreiklang für einen erfolgreichen Wettkampf. Hier wird genannt in unserem Text, alle Last abwerfen, die Sünde abwerfen, die Sünde loslassen, die Bindungen loslassen, loslösen lassen und auf Jesus blicken. Also so diese drei, mal gucken, wie das klingt, ich habe da gar nicht. Also Fachleute haben mir gesagt, dass das unterschiedlich klingen soll und auch in Orchestern unterschiedlich angewandt wird, dieser Dreiklang, also ein bisschen unterschiedlicher Ton, aber es gehört zusammen, Lasten loslassen, Sünde ablegen, vergeben lassen und auf Jesus schauen. Das ist wie so ein Dreiklang, das meine ich mit Leben. Und das ist nicht nur ein Instrument, das man jetzt im Gottesdienst spielt, sondern das ist das Alltagsinstrument. Dieser Dreiklang, ich möchte ein bisschen erklären, die Last abwerfen, und da sind im Griechischen steht dieses Wort, was für Last hier steht, nur hier einmalig, spannend. Die alten Griechen haben das bezeichnet als Masse, als Gewicht oder seelisches Gewicht. Wir können es einfach so verstehen, alles was uns hindert, hindern will, mit Jesus unterwegs zu sein. Last abwerfen. Alles, was am Leben im Glauben hinderlich ist, soll man abwerfen. Und da denken wir an manche Sachen, wo wir sagen, die haben wir gern los, aber da geht es auch um schöne Lasten. Es gibt schöne Lasten. Und die sind viel gefährlicher als die anderen, weil die, die uns lästig sind, die schmeißen wir gern weg. Aber es gibt schöne Lasten. Viel Geld verdienen, eine schöne Last, das ist schön, da kann man sich viel leisten. Karriere, Erfolg, Anerkennung sind schöne Lasten. Und manche ist in einem Betrieb, das hat jemand gesagt, der erlebt es immer wieder, sagt, ja, ich muss mich da aufopfern, ich muss da alles geben und das ist dran in der Firma und dann kommt die Erschöpfung oder Burnout, dann wirst du einfach ersetzt, da kommt ein anderer und die Firma floriert weiter. Das ist unsere Gesellschaft, das ist unsere Leistungsgesellschaft, du bist austauschbar, du bist ersetzbar und das ist gut, wenn wir das kapieren, auch als Christen. Also, schöne Lasten abgeben. Oder andere Lasten können Menschen sein, die uns von Jesus wegbringen, die nicht förderlich sind auf unserem Weg mit Gott. Es gibt Situationen, wo man solche Beziehungen beenden muss. Weil man merkt, das geht irgendwo abgrund. Andere können es vielleicht gut verkraften, aber für mich ist es vielleicht nicht so gut. Es gibt Lasten, auch in der Gemeinde, verantwortlicher Leiter zu sein, kann für eine Zeit lang deine Berufung sein und dann ist es irgendwann vorbei. Und wenn du das dann weitermachst, dann hast du eine Last, die vorher für dich richtig war, die du aber dann nicht mehr tragen musst und wo andere tragen sollten. Es ist schwer, Verantwortung abzugeben. Ich bin total gespannt, wie ich in einigen Monaten in unserer neuen Gemeinde sitze und denke, oh Mensch, das müssen wir doch so machen und wenn du so lange Pastor warst. Ich bin so gespannt und ich fürchte mich vor mir selber ein bisschen. Ja? Wirklich, ist wirklich ernst. Ne? Und auch vor der Situation, du bist plötzlich nicht mehr so informiert. Es laufen Dinge, die du nicht verstehst und vorher hast du mitentschieden. Das sind Dinge, wo Zeit kommt, die Dinge abzugeben. Lasten oder auch zu helfen, Menschen anderen zu helfen. Wir denken, wir müssen endlos helfen. Es gibt so einen Zeitpunkt, wo man sagt, es liegt mehr daran, dass wir helfen, dass wir diese Last tragen. Wir haben vielleicht eine neue Lebenssituation verändert, dann dürfen wir und müssen wir diese Last abgeben. Er legt uns eine Last auf, das Psalm, aber er hilft uns auch, aber nicht jede Last, die wir als Last sehen oder wo wir als Aufgabe sind, müssen wir auch tragen. Das eine vom anderen zu unterscheiden ist schwer, aber es ist wichtig. Neue Lasten kommen und wenn wir alte nicht abgeben, auch wenn es schwerfällt, ob es schöne sind oder nicht so schöne, dann brechen wir darunter zusammen. Dann hinken wir auf dem Weg mit Jesus werden matt. Und jetzt kommt noch was ganz Gewagtes, aber ich sage es trotzdem mal, manchmal ist es auch dran, eine Gemeinde, in der man ist, zu verlassen. Wow. Hebräerbrief sagt, also ich fordere keinen auf, unsere Gemeinde zu verlassen, ist kein Grund. Hebräer sagt, verlasst eure Versammlungen nicht. Was ist da gemeint? Da ist gemeint, dass wir mit Geschwistern in dieser Wolke von Zeugen unterwegs sein sollen und sagen müssen, wir brauchen Gemeinschaft. Aber es gibt manche Entwicklungen in Gemeinden, die wegführen von Jesus, die wegführen vom Zentrum, wo eine Gemeinde noch funktioniert als Organisation. Und wenn du da geistlich nicht verhungern und verdursten willst, dann musst du wechseln, um auf dem Weg mit Jesus zu sein. Ich würde es jetzt nicht sagen, wenn wir so in einer kritischen Situation wären, hier und sagen, oh, nachher gehen die Hälfte weg und sagen, der hat es gesagt, wir sollen gehen. Überhaupt gar nicht. Aber es gibt Situationen, wo ich Leute auch ermutige. Es gibt auch manchmal Aufnahmegespräche, wo ich sage, es ging nicht mehr. Da einfach mit Jesus unterwegs zu sein und da eine Gemeinde zur Last wird, weil Jesus nicht im Zentrum steht, zu sagen, ja, es ist die Zeit ist einfach vorbei. Ich muss diese Gemeinde nicht retten. Das ist natürlich ein sehr heikles Thema, aber es setzt eine ganz enge Verbindung zu Jesus voraus durch seinen Heiligen Geist. Ich mache es ein bisschen schneller, verlassen Lasten, vermeintliches Verantwortungsbewusstsein gegenüber Eltern, gegenüber Kindern. Du kannst versklavt werden von den Eltern oder von den Kindern. Die können dich dirigieren, sagen, steht ja in der Bibel und so weiter. Das ist wichtig, aber ist es förderlich auf deinem Weg oder muss deine Entscheidung getroffen werden? Menschenfurcht ist so eine Last. Sorgen sind so eine Last. Und diesen griechischen Begriff kann man auch noch übertragen mit Überheblichkeit. Auch Überheblichkeit kann so ein Last sein, ja, wir haben alles im Griff und so. Sorgen, alle eure Sorgen werft auf ihn, ne? Das ist auch so dieses Last abgeben, denn er sorgt für euch. Es ist ein Lebensstil, Lasten abwerfen. Und oft kann euch kein anderer sagen, was jetzt für euch dran ist, sondern das geschieht in der Verbindung mit Jesus. Mit Geschwistern sicher hilfreich, aber sehr gut darüber nachzudenken, warum tut mir meinen Rücken, warum bin ich so belastet, warum ist das so, woher kommt das? Schaut drauf. Es ist wichtig, das zu tun. Das Zweite in diesem Dreiklang ist Sünde abwerfen. Da haben wir jetzt schon ein bisschen auch viel gesungen darüber und auch gesagt, auch in Gebeten. Die Sünde abwerfen, die uns so leicht umstrickt. Also die Sünde kommt meist nicht so mit laut, mit Pauken und Trompeten, sondern es geht ganz langsam. Das leise Umstricken ist so ein Bild für ganz leise Umgarnen, so wie so ein Nylonfaden, den man kaum sieht. Und man wird immer mehr eingeengt in seiner Bewegung, in seiner Freude mit Jesus, in seinem Jüngerdasein, in seinem Christsein. Und es schleicht sich so nach und nach etwas ein in unserem Leben, was uns zu Fall bringen will und auch kann, wenn man nicht Acht geben. Sünde, diese Fäden sollen nicht schön geredet werden, machen doch alle, wir laufen doch alle irgendwo, Paul, ne? Wir laufen doch alle mit so, wir haben natürlich nicht so einen Strick, dass das alle sehen, ne? Und die Feinde laufen doch alle so rum und sind nicht so schlimm, machen so. Es kann nicht schön geredet werden, macht uns nicht frei, wenn man schön redet, hilft nicht. Und es kann auch nicht in unser Leben integriert werden. Es geht nicht. Sünde kann nicht integriert werden, was von Gott trennt. Das muss entfernt werden, erkannt, benannt und beseitigt. Das war das, Paul, du hast deine Fesseln selber abgestreift. Da habe ich gedacht, das ist gut, dass du das machst. Oft geht es nicht, dass wir selber, wir können sie Jesus hinhalten. Ne? Ich habe überlegt, ob ich so ein großes Küchenmesser hole und das dann durch, aber ich weiß nicht, ob du das Vertrauen gehabt hättest, dass ich das bei dir machen darf. Dann habe ich gedacht, lass es lieber. Ne? Aber ihr versteht, das ist das, was Jesus macht. Er schneidet es durch und dann ist wirklich Freiheit da. Und es ist nicht gut, damit zu leben, oder? Wollt ihr so leben? Ne? Das ist ein tolles Bild. Wir wollen nicht so leben. Das ist eine Einschränkung, das bringt uns nicht weiter. Und wenn einer sagt, das sieht aber schön aus, ist okay. Andere laufen auch so rum. Was? Also, Dreiklang, Leben, Last abgeben, die Sünde abgeben, alle, Last, alle Sünde und auf Jesus blicken. Unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten. Das ist das Dritte, das ist so der dritte Schenkel von diesem Dreiklang. Last abgeben, Sünde und dann auf Jesus schauen. Hinsehen, man könnte es auch übersetzen, hinwegsehen auf Jesus. Hinwegsehen von unserer Last, von unserer Schuld auf Jesus. Einfach den Blick erheben zu ihm. Er vertraut auf Jesus. Er ist der Zeuge schlechthin. In dieser Wolke von Zeugen, er ist der absolute Zeuge. Ne? Er ist genial. Und auf ihn dürfen wir schauen. Heißt, mit der Wirklichkeit des Unsichtbaren rechnen. Das heißt, auf Jesus schauen. Manchmal stehen wir vor der Frage, Gott oder Google. Ist ja heute schon eine Frage. Ne? Ich vertraue eine Aussage Gottes in seinem Wort mehr als 3 Millionen Google-Kommentaren oder Aussagen. Wir googeln ja uns manchmal fast zu Tode, was gesagt auf. Wir googeln endlos und wissen am Schluss gar nicht mehr, wie soll ich die Kinder erziehen, wie ist es mit der Geburt, wie ist das mit dieser Geburt. Also wir googeln, es gibt so viele Links, ich finde diese Links einfach genial. Und das meinen wir, auf Jesus schauen, ne? Und durch seinen Heiligen Geist schließt er uns sein Wort auf und da gibt es keinerlei Alternative dazu. Sein Wort und natürlich auch die Zeugen wieder, die Wolke von Zeugen, die sagt, du guck mal in der Bibel oder das ist mir wichtig geworden, das, so hat Gott mich geführt durch den Glauben. Gebet, reden mit Gott, auf Jesus schauen, das ist der Schlüssel, hören, was er sagt. Gemeinsam vorwärts leben. Ich finde, es ist so was Schönes und wozu? Damit ihr nicht ermattet und mutlos werdet, sondern das Ziel erreicht. Das ist das, was am Schluss steht. Und das ist nicht nur fürs Ziel gut, sondern das denke ich auch fürs Leben gut, so unterwegs zu sein mit Gott. Und es ist schön, dass wir jetzt das Abendmahl feiern dürfen. Da brauchen wir gar keine künstliche Überleitung finden. Das heißt, Jesus, ich gebe dir meine Lasten. Das kann jetzt eine Entscheidung sein, erkannt werden. Das ist eine Last, die möchte ich abgeben oder da muss ich hinschauen. Ich gebe die ab. Und ich möchte nach vorne schauen. Ich möchte mich nicht festbinden lassen mit dem, was früher war. Ne? Sondern ich möchte es einfach abgeben. Ich möchte vorwärts leben in der Vergebung. Das ist auch nicht Sache ein für alle Mal. Das brauchen wir täglich oder oft. Und es ist okay. Dazu ist Jesus da. Möchte das abgeben, möchte in der Vergebung leben und ich schaue auf Jesus und immer wieder neu mache ich das. Abendmahl, ich habe die Stelle aus Matthäus 26, was geht da voraus? Da sitzt Judas mit am Tisch. seinem letzten Phantasmal Abendmahl mit Jesus. Und er fragt, bin ich's? Jesus sagt, einer wird mich fragen, es bin ich. Und Jesus sagt, ja, du bist es. Und trotzdem wird Abendmahl gefeiert. Der Judas, der hat seine Last, der wusste, was in seinem Herzen die Zeit gemacht und seine Sünde mit an den Tisch genommen zu Jesus. Und das hat ihm nicht gut getan. Das ist kein Automatismus gewesen. Sagt, wenn ich jetzt mit Jesus Abendmahl esse, dann sind die schlechten Gedanken weg, dann werde ich Jesus nicht verraten und so weiter und so fort. Wir dürfen zu Jesus kommen und einladen, aber nicht wie Judas, sondern wir dürfen vertrauen, dass er uns vergibt, dass er unsere Last nimmt und dass wir wirklich auf ihn schauen dürfen, jetzt beim Abendmahl. Jesus nahm das Brot während des Mahls und sprach den Lobpreis, dann brach er das Brot und reichte es den Jüngern und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das ist auf Jesus schauen, der befreit, der entlastet. Aber wir entscheiden, ob er darf. Er zwingt uns nicht. Ich möchte mit uns beten, bitte euch aufzustehen und die Abendmahl, wir werden es so machen, heute, ich möchte, dass ihr während des Abendmahls, auch in der Zeit jetzt, wenn die anderen vorkommen, dass ihr einfach daran denkt, gemeinsam vorwärts leben, was das Leben heißt. Deshalb werden die beiden, die ausleihen, euch das mit Abendmahl nur hinhalten, Brot und Saft, und dass ihr in euren Gedanken ganz euch konzentrieren könnt, auch wenn ihr hier vorne seid, auf das, was der Hebräerbrief für uns an so gutem mitgibt. Und dass Gottes Geist auch da reden kann und ihr gar nicht unterbrochen seid. Wir werden keine Gruppen machen. Ihr könnt einfach, hier ist das Brot, hier ist der Saft und ihr könnt einfach hier durchgehen. Ihr müsst auch nicht in Gruppen, also gar nicht in Gruppen oder auch nicht erst die und die und die, sondern einfach so, wie es passt. Aber nehmt diese Gedanken einfach mit zu Jesus hier an seinem Tisch. Jesus, ich danke dir für dein lebendiges Wort und ich bin so froh, dass du da bist und es übersetzt in unser Leben hinein durch deinen Heiligen Geist. Wir sind total verschieden, haben unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Zeugen, unsere Wolken, da sind ganz unterschiedliche Leute drin. Und ich bete einfach, dass du uns leitest jetzt auch, wenn wir zu dir kommen, dass Lasten aufblinken, die wir abgeben sollen, dass Stricke, Bindungen deutlich werden, die du durchschneiden möchtest. Und du wirst es tun, wenn wir hier unsere Gebundenheiten hinhalten und du wirst uns Freude schenken an der Gemeinschaft mit dir, dass wir aufsehen dürfen zu dir. Du bist der Anfänger und du bist auch der Vollender, Vollenderte unseres Glaubens. Wir sind nicht zwischendurch mal selbst allein bestimmt unterwegs, sondern du bist immer dabei. Und ich danke dir für diese Gnade, dass wir an deinen Tisch kommen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns segnest und uns ganz reich beschenkst. Bitte nehmt nochmal Platz und ich bitte das Musikteam vielleicht als zu starten hier.